Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Eigentlich bin ich mit meiner Predigt hier völlig falsch. Naja, also nach dem, was ihr da schon alles aufgeschrieben habt, ich piep ein bisschen, ich pfeif ein bisschen. Was ist das für ein Gott? Dieses Thema habe ich eigentlich mit mir rumgeschleppt, seit ihr mich das letzte Mal hören musstet, auf der Krefelder Straße. Da hatte ich in meiner Predigt auch mal kurz über Abraham gesprochen. Was ist das für einer, für ein Gott, der da von jemand verlangt, dass er sein Kind opfert? Und hatte dann auch gesagt, dass ich damit mit dieser Frage bei meinen Töchtern angeeckt bin und viel kaputt gemacht habe, lange Zeit. Nach dem Gottesdienst wurde ich angesprochen, dass meine Antwort richtig gewesen wäre. Und danach kam dann noch einer zu mir und sagte, da komme ich nicht mit klar, was ist das für ein Gott? Und ich habe lange, bestimmt eine Viertelstunde, 20 Minuten mit ihm drüber gesprochen, was das wohl für ein Gott sein könnte. Und danach, bis letzten Samstag, bin ich von 3 oder 4 Menschen immer wieder angesprochen worden. Was ist das für ein Gott, der so etwas zulässt? Was ist das für ein Gott, der so etwas verlangt? Was ist das für ein Gott, der sowas tut? Seinen Sohn opfern, Jesus, hier ans Kreuz. Was ist das für ein Gott? Habt ihr diese Frage schon mal gehört? Oder habt ihr sie euch vielleicht sogar schon mal selbst gestellt? Im Zusammenhang mit den Bibeltexten ist eben gerade diese eine Stelle, 1. Buch Mose 22, 1 bis 3, so herausragend, die Stelle, in der es darum geht, dass Abraham seinen Sohn Isaak opfern will. Was ist das für ein Gott, der so etwas verlangt? Aber auch, was ist das für ein Vater, der so etwas tut? Ich habe selbst eben gesagt, auf diese Frage einer meiner Töchter, würdest du das auch tun, Papi? Falsch geantwortet. Weil ich war gerade ganz jung in meinem Leben mit Jesus und habe gedacht, ich muss das doch. Ich hätte viel lieber sagen sollen, ich opfere mich lieber selber. Jetzt möchte ich lieber versuchen, diese Frage zu beantworten. Was ist das für ein Gott, der so etwas verlangt? Zumindest so gut, wie ich kann. Aber zunächst sei doch noch erst nochmal die Frage erlaubt, was ist das für ein Vater, der so etwas tut? Und bleiben wir bei diesem Versuch der Antwort mal bei eben diesem Vater, bei diesem Abraham, um mal zu überlegen, was wusste dieser Abraham damals über diesen Gott? Wir haben das komplette Alte Testament und wir haben das komplette Neue Testament, das uns zum Nachfragen zur Verfügung steht. Aber dieser Abraham, was wusste der von Gott? Was hätte er wissen können, als er gefragt wurde? Oder sogar, was hätte er wissen müssen? Ich glaube, Abraham war keiner von denen, der erst lang und breit über eine zu treffende Entscheidung nachdachte. Der handelte, der war ziemlich spontan. Ich habe einen Freund, der sagt, ich bin auch sehr spontan. Du musst mir nur 3 Monate vorher Bescheid sagen. 1. Mose 12, und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zum großen Volk machen und ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir soll gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hat. Der ging einfach los. Und ich sage es ungern, aber der war zu diesem Zeitpunkt 5 Jahre älter als ich heute. Das wäre das Gleiche, als wenn einer jetzt heute zu mir sagt: Lauf schon mal los, aber ohne Handy, ohne Navi, ohne Bus und ohne Bahn. Und an jeder Weggabelung hören wir auf eine Stimme, die sagt: Jetzt rechts, jetzt links. Ungefähr so war die Zusage Gottes: Geh, ich zeige dir. Und er geht. Falsches Blatt. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will und nicht vorher auf der Karte zeige. Wir wissen auch manchmal, wenn wir uns ins Auto setzen und wir wollen nach München und wir geben die Zielstraße ein, auf unserem Display sehen wir nur die nächsten 1,5 oder 2 Kilometer, je nachdem, wie wir den Maßstab eingestellt haben. Wir sehen nicht, wo wir ankommen. Das sehen wir erst, wenn wir fast da sind. Aber dieser Abraham geht aufgrund von äußerst vagen Angaben. Das heißt, er vertraut. Um dann kurze Zeit später sich in Ägypten hinter den Rockzipfeln seiner Frau zu verstecken, ja seine Frau sogar zu verraten, aus Angst getötet zu werden. Weil meine Frau ist so hübsch. Entschuldigung, aber der hat doch kurz vorher die Zusage gehört, dass er Stammvater werden soll. Entschuldigung, wer soll ihn denn dann jetzt umbringen? Dann wird das nichts mit dem Stammvater. Das hat er vergessen. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Wer also hätte ihn töten sollen bei solchen Zusagen? Ging nochmal glimpflich aus für Abraham, aber ich finde auch ein bisschen schimpflich. Ein Kapitel weiter streiten sich tatsächlich 7 Könige um Land. In diesem Land ist unter anderem Sodom und Gomorra. Und die falschen von diesen Königen gewinnen und nehmen Lot, den Sohn von Abrahams Bruder, der in Sodom wohnt, mit gefangen. 3 Könige, die ziehen mit allem, was sie erbeutet haben, weg. Und was macht Abraham? Abraham nimmt 318 seiner waffentauglichen Männer, rennt den 3 Königen hinterher und nimmt denen alles ab. Das ist Vertrauen. Und der gleiche Bruder, Der gleiche Neffe, Lot ist ja Neffe, droht mit Sodom und Gomorra unterzugehen eine Zeit später. Und was macht Abraham? Abraham feilscht mit Gott. Er schachert richtig um Menschenleben. Ne, aber hör mal, also wenn da 300... Und wenn er nur 40, Und wenn da nur einer, er feilscht mit Gott um Leben. Und er kriegt tatsächlich von Gott diese Zugeständnisse. Lesen Sie das mal nach bei 1. Mose Kapitel 19. Und dann heißt es in Kapitel 22, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham, und er antwortete, hier bin ich. Und Gott sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfer ihn dort zum Brandopfer auf dem Berge, den ich dir sagen werde. Wo ist da eigentlich der Vater, der seinen Sohn so über alles liebt? Der weiß, dass Gott ihm gesagt hat, deine Nachkommen werden wie die Zahl der Sterne erreichen. Der von Sodom und Gomorra her noch wissen musste, dass er mit diesem Gott verhandeln darf. Warum hat er nicht gesagt, dann nimm doch lieber mich. Mein Leben war jetzt lang genug, aber nicht mein Sohn, mein Nachkommen. Wie sonst soll aus mir ein großes Volk erwachsen? Willst du mir etwa mir und Sarah jetzt mit noch über 100 Jahren nochmal einen Sohn schenken? Wo ist der Vater, der dazu kämpfen bereit ist? Was ist das für ein Gott, der so etwas verlangt? Aber wieso eigentlich verlangt? Gelesen im Text, da steht, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham. Wissen Sie, was das ist, eine Versuchung? Das ist eine Prüfung. Es soll tatsächlich Frauen geben, Ehefrauen, die ihren Männern ganz bewusst schöne Frauen auf den Hals hetzen, um sie zu prüfen, ob sie denn auch treu sind. Habe ich zumindest schon mal in einem Spielfilm gehört. Das ist eine Prüfung. Was ist das für ein Gott? Es ist ein Gott, der genau weiß, was er tut. Er ist ein Gott, der als der Engel des Herrn, ein Bild, das im Alten Testament immer Jesus bezeichnet, Jesus vor seiner Menschwerdung, der als Engel des Herrn dem Abraham und Sarah sagt, in einem Jahr komme ich wieder und dann hat Sarah dir einen Sohn geboren. Der Engel des Herrn sagt nicht, mach dir keine, alles wird gut und wird nett. Nein, der sagt, in einem Jahr komme ich wieder und dann hat Sarah dir ein Kind geboren. Die sind beide weit über 90. Das ist ein Gott, der weiß, was er sagt, der weiß, was er tut, der weiß, was wird. Und ein Jahr später war dieses Kind auf der Welt. Er ist ein Gott, der sagt, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will, da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Haus nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was ihm verheißen ist. Das hat er zu Abraham gesagt, als sie gemeinsam auf dem Weg nach Sodom und Gomorra waren. Er ist der Gott, der zu Abraham kurze Zeit vorher gesagt hat, alles, was Sarah dir gesagt hat, dem gehorche, denn nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Das ist die Situation, wo Sarah ihn auffordert, Ismael und Hagar aus dem Lager zu vertreiben. Nach Isaak soll dein Geschlecht benannt werden. Nach Isaak, der jetzt geopfert werden soll. Wo bleibt das Aufbegehren Abrahams? Seine Fähigkeit, mit Gott zu handeln, zu feilschen und zu ringen. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak. Da steht nirgendwo, dass Abraham im Hinterkopf hatte, vielleicht denkt er ja noch mal um, weil er, das steht da nicht. Vielleicht hat er es gedacht. Aber er legte seinen Sohn oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachte. Da rief ihn der Engel des Herrn, heißt es wieder in der Bibel, vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Das sagt der Engel des Herrn, von dem ich gerade sagte, das bezeichnet Jesus. Schon wieder der Engel des Herrn, also Jesus selbst, und es heißt, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont um meinetwillen. Um meinetwillen, sagt Jesus, der Engel des Herrn. Diese Bezeichnung gibt es übrigens nur im Alten Testament. Im Neuen Testament taucht diese Bezeichnung der Engel des Herrn nie auf. Es wird viel von Engeln gesprochen. Aber der Engel des Herrn ist nur dieser eine. Und da ist er Mensch geworden. Um meinetwillen, nicht um seines, des Vaters willen, sagt Jesus. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dich segnen und deine Nachkommen mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen, und durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Was ist das für ein Gott, der einen einzigen Menschen auf die Probe stellt, um daraufhin eine so gewaltige Zusage zu machen? Gegründet auf dem Glauben und dem Vertrauen eines einzigen Menschen. Da sagt dieser Gott: Und weil du das gemacht hast, segne ich alle Völker nach dir. Was ist das für ein Gott, der einen Mann auswählt, von dem er doch weiß, dass der nicht immer nachdenkt, dass der manchmal einfach nur handelt, aber von dem er weiß, dass dieser Mann ihm, seinem Gott, letztendlich doch immer vertraut. Er ist ein Gott, der diesem nicht selten schwankenden Abraham bewiesen hat, dass er immer, immer zu seinen Zusagen steht. Und durch wen wurden diese Zusagen ausgesprochen? Durch den Engel des Herrn. Blättern wir ein wenig weiter in der Bibel. Dieser Gott hatte Abraham übrigens schon vorhergesagt, dass diese seine Nachfahren mal in Ägypten landen werden, in Knechtschaft kommen, dass sie aber wieder befreit werden und dass diese Nachfahren, das Volk Israel, ihm, Gott, immer wieder untreu werden. Auch dies hat er vorhergesagt. Und dann gibt es dieses Buch Richter. Wer das noch nicht gelesen hat, lesen Sie mal Richter. Finde ich ein spannendes Buch. Richter berichtet davon, dass das Volk Israel immer wieder das, was ihr da aufgeschrieben habt, was man ihnen so oft gesagt hat, vergessen hat. Und dann irgendwann ist diese Tafel hinter einem Vorhang verschwunden und man hat es vergessen und dann kommen andere Götter und andere Freuden und immer wieder. Und einer dieser Richter war in einer Situation, als das Volk Israel mal wieder besetzt wurde. Weil Gott sich wahrscheinlich dachte, warum soll ich die beschützen? Die fragen doch noch nicht einmal nach mir. Erst als das große Wehklagen wieder losging. Warum? Ruft Gott Gideon, der von sich sagt, ich bin doch einer der Kleinsten im Volke Israel und aus einem der kleinsten Häuser. Und wieso ich? Den bestimmt Gott zum Befreier von Besatzungsmächten. Und wieder ist es der Engel des Herrn, der zu Gideon spricht und den eigentlich ängstlichen Mann zu großem Mut auffordert. Und auch dieser Gideon fängt irgendwo an zu feilschen. Hey, das kann ich nicht. Doch, kannst du. Nee. Meinst du wirklich mich? Gib mir mal ein Zeichen. Weißt du, ich habe hier vor meinem Zelt so ein Lammfell liegen. Also wenn morgen früh alles rundherum klatschnass ist von Regen oder Tau, nur das Lammfell ist trocken, dann mache ich das. Und am nächsten Morgen rundherum alles klatschnass, das Lammfell pulvertrocken. Sagt Gideon, ich könnte mich verhört haben. Also, machen wir doch mal so. Diese Nacht, alles rundherum ist klatschnass. Auch mein Zelt. Aber das Lammfell ist pulvertrocken. Nee, das hatten wir ja, ne? Alles trocken, eben, viel schwerer zu treffen. Alles trocken, aber das Lammfell, das ist klatschnass, Platzregen. Am nächsten Morgen, alles ist trocken, nur das Lammfell ist klatschnass. Und dann so, okay, hab verstanden, mach ich. Aber brauche ich 3000 Leute mindestens für, weil die sind 10 oder 12.000. Nee, unterm Strich geht er mit 300 los und gewinnt. Was ist das für ein Gott, der von seinem auserwählten Volk immer wieder verraten und hintergangen wird? Bei dem Buch Richter kommt dann Jephtha, der sechste Richter. Der siebte war übrigens eine Richterin, Ruth. Dieser Jephtha ist jemand, der ist nicht gern gesehen in seiner Familie, weil der richtige Vater hat ihn mit der falschen Frau gezeugt. Und als der richtige Vater mit der richtigen Frau dann auch noch Söhne bekam, wurde dieser Jephtha rausgeekelt und weggejagt und musste quasi seinen Lebensunterhalt als Dieb und Räuber fristen. Nur als es dem Volk Israel wieder so richtig schlecht ging, Da haben sie sich, hey, dieser Jephtha, das ist einer, der kann richtig hinlangen. Also wenn der den bösen Feind nicht vertreibt, dann kann das keiner. Und die rufen ihn zurück und machen ihn sogar, wenn du denn gewinnst, nachher zum Obersten. Und es ist wieder der Engel des Herrn, der ihm sagt, mach es. Und er tut's und er gewinnt. Was ist das für ein Gott, der sich immer wieder verraten und hintergehen lässt und der sich doch immer wieder vom Wehklagen erweichen lässt? Anders gefragt, was ist das für ein Vater? Was ist das für ein Vater, der sein Kind im Kinderzimmer einschließt, damit es nur ja keine schlechten Wörter hört? Damit es nur ja nicht mit Alkohol und mit Zigaretten und Drogen in Verbindung kommt und in Versuchung kommt. Was ist das für ein Vater, der sagt, du kannst gerne tun und lassen, was du willst, solange du tust, was ich dir sage. Und solange du lässt, was ich dir sage. Und wehe, du gehst aus deinem Zimmer. Sein Versprechen, Gottes Versprechen an die Menschheit war, ihr habt einen eigenen Willen. Und ihr wolltet Gut und Böse unterscheiden können. Da dürft ihr. Dann macht es aber auch. Und unterscheidet und entscheidet. Wir untersagen unserem Kind den Alkohol, die Zigaretten und die Drogen. Das machen wir als Eltern. Und was ist? Manchmal hören wir von Kindern ein Dennoch. Ich muss es mal ausprobieren. Nur mal einmal ziehen. Oder nur mal einmal. Und wir lieben sie dennoch. Wir Menschen haben irgendwann gelernt, Stahl zu schmieden. Was haben wir geschmiedet? Schwerter. Wir haben irgendwann gelernt, Fabriken zu bauen und Chemieabfälle zu produzieren. Wir haben eins nicht gelernt, Bescheidenheit, Enthaltsamkeit. Wir haben gelernt, zum Mond zu fliegen und Plastik achtlos wegzuwerfen. Eigentlich wissen wir das doch alles besser, aber wollen wir uns von einem Gott vorschreiben lassen, wie wir zu leben haben? Was Freude und was Genuss ist und was nicht? Wie kann er so etwas zulassen, dass wir selbst entscheiden, selbst unsere Erfahrungen machen und unsere eigenen Erfahrungen wieder vergessen? Warum soll ein Gott, an den wir nie denken, verhindern, dass uns etwas Unangenehmes passiert, das wir uns eigentlich selber eingebrockt haben? Wie oft schreiben wir sowas auf? Wie oft kriegen wir das gesagt und vergessen es wieder? Er aber vergisst nicht. Und schon gar nicht seine Zusagen. Und der Engel des Herrn sagt, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont, um meinetwillen und um unseretwillen, tut Gott mit dem Engel des Herrn das, was Abraham nur andeuten musste. Er tut es in Realität und in Wahrheit und unumkehrbar. Er opfert seinen Sohn als das letzte notwendige Opfer für uns alle. Für uns alle, die wir diese eine Entscheidung treffen, zu sagen, ja, Jesus, du bist der Sohn Gottes. Ja, Jesus, du bist für mich ans Kreuz gegangen. Ja, Jesus, du bist wieder von den Toten auferstanden, damit auch ich lebe in Ewigkeit. Was ist das für ein Gott, der uns Menschen so sehr liebt? Haben Sie noch das Anfangslied in Erinnerung? Haben Sie diese Stimmung in Erinnerung, die da herrscht, als so gesungen wurde? Was ist das für ein Gott? Ich kann es euch genau sagen. Das ist ein Gott, der sich nichts mehr wünscht, als dass wir ihn so lieben, dass wir ihn so lobpreisen, dass wir so an seiner Liebe hängen, dass wir ihn nicht vergessen. Dass wir ihm vertrauen, auch wenn wir eigentlich vor ihm stehen und sagen müssen, Herr, ich habe schon wieder Mist gebaut. Aber du bist doch mein Papi, du hast mich doch lieb. Mehr will er nicht. Und wir werden das gleiche Lied nochmal hören. Ganz am Schluss, aber ganz anders. Und dennoch nicht anders. Sondern mit so viel Liebe und so viel Dankbarkeit gesungen. Nicht mit Perfektion, weil das ist das Letzte, was Gott von uns möchte, Perfektion. Aufrichtigkeit, Ehrlichkeit, das möchte er von uns. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater, dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit.